Und ich sage Hallo und Willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Und nach dieser Antwort folgt nun eine scheinbar bizarre Frage. Können Sie mich hören?
Also ohne Hörgeräte höre ich gar nichts. Also wenn ich sie ausziehe, ist wirklich Stille. Wie als wenn Sie einen Film ohne Ton hören. Mit Hörgeräte, ich höre Geräusche, aber ich kann die Sprache nicht rausfiltern.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Heike Albrecht Schröder, Olympiasiegerin im Gehörlosen-Tennis.
Und es ist mir eine Freude, unser Duo, dass Sie da sind. Aber dann ist der Anteil des Lippenlesens sehr hoch bei Ihnen, oder? Sie schauen mir auf den Mund.
Ganz genau. Also man sagt, dass es häufig schwierig ist beim Lippenlesen. In der Regel kann man 30% von den Lippen ablesen. Und den Rest muss ich mir zusammenreimen, häufig. Aber natürlich, die Hörgeräte unterstützen mich auch, dass es häufig auch mehr als 30% sind.
Also wenn ich mit Ihnen spreche, dann ist es mehr so ein Brummton-Sing-Sang, was Sie da hören von mir?
Ich nehme die Melodie wahr. Bei Männern besser, weil die Männer eher eine tiefere Stimme haben, was mir eher zuspricht, da meine Ohren tiefe Töne besser wahrnehmen als hohe Töne. Je nachdem, wenn eine Frau oder Kinder piepsige Stimmen haben, dann muss ich meine Ohren, meine Hörgeräte ganz groß machen oder noch mehr auf die Lippen mich konzentrieren, damit ich das wahrnehme.
Aber es hilft in jedem Fall, wenn ich deutlich spreche und dass ich kein Vollbart trage.
Genau, ja. Also was heißt deutlich? Ist immer gut, finde ich. Also auch die Hörenden
auch
profitieren davon, wenn man deutlich spricht. Am besten ist es für mich persönlich, wenn Sie ganz normal sprechen und nicht versuchen, irgendwie übermäßig zu artikulieren.
Okay.
Vollbart ist, ja, wenn es mich stört, dann sage ich auch schon mal, stutzen Sie Ihren Bart doch bitte. Also zumindest habe ich das damals meinem Lehrer gesagt in der Schule. Der fand das ganz toll. Was für mich schwierig ist, wenn die Zähne lang sind.
Die Zähne?
Genau, weil eben dann die Mundbewegungen weniger ausgeprägt stattfinden.
Also
das
so
ist bei
gesehen
jedem unterschiedlich.
Ist es gut, dass hier weder Freddie Mercury sitzt noch Markus Söder. Aber haben Sie denn ein Gefühl eigentlich für Ihre eigene Stimme im Kopf? Das kennt ja ein jeder, wenn er spricht, dass er sich unmittelbar hört. Und dann nochmal erstaunt ist, wenn er sich über Lautsprecher auf einer Aufnahme hört.
Genau, das ist das, warum ich so sehr auf die Hörgeräte auch angewiesen bin. Und auch genau weiß, dass ich nie im Leben ohne Hörgeräte zurechtkommen wollen würde auch. Weil die Hörgeräte unterstützen mich, dass ich weiß, wie hoch, wie laut ist meine Stimme. In dem Moment, wenn ich die Hörgeräte ausziehe, dann sagt mein Mann oder auch mein Umfeld oft, warum schreist du so laut? Und ich so, ja, Hörgeräte sind raus oder Batterie ist leer, weil ich das dann nicht mehr kontrollieren kann.
Jetzt haben Sie ja auch eine Entwicklung mitgemacht. Sie sind 33 Jahre alt und haben, seit Sie 2 Jahre alt sind, Hörgeräte, aber die kann man vermutlich nicht mehr vergleichen mit den ersten. Das ist jetzt Hightech, was da drin sitzt.
Genau. Die ersten Hörgeräte habe ich ja mit 2 bekommen und dieses noch analog gewesen, jetzt sowieso digital und Hightech auch noch. Und diese Hörgeräte haben noch die Besonderheit, dass sie auch noch eine Bluetooth-Funktion haben. Und durch diese Bluetooth-Funktion habe ich noch mehr die Möglichkeit, auch zum Beispiel Musik zu hören, was direkt auf die Hörgeräte eingespeist wird.
Und wenn dann die Musik läuft und gesungen wird, dann kriegen Sie es voll mit, weil dann sind Sie ja gar nicht mehr gehörlos, oder?
Also, das dürfen Sie nicht sagen, dass ich nicht mehr gehörlos bin, weil ich werde immer gehörlos sein. Die Hörgeräte, ja, ich nehme die Musik wahr, aber ich kann die Sprache, das Gesungene, nicht immer gut rausfiltern. Also, ich höre im Moment sehr gerne Queen. Spricht man das so aus?
Das ist der mit den langen Zähnen, ja? Queen.
Ach so, ja, das weiß ich nicht, ob das mit den langen Zähnen. Ich lese dann häufig den Text mit. Und dann nehme ich da und hier immer ein Wort mit wahr. Oder wenn mein Mann anfängt zu singen, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, okay, wenn die und die Musik kommt,
okay,
muss der und der Text sein.
Bicycle, Bicycle, kennen Sie.
Ja, genau.
Bohemian Rhapsody.
Das ist das Beste.
Sehr operesk. Mir gegenüber eine gefeierte Tennisspielerin. Ich dachte mir nur in der Vorbereitung, da geht es um Schnelligkeit, Kraft, einen Ball im Blick. ist wahrscheinlich eine komische Frage, weil Sie es ja nie erlebt haben im Ursprung. Aber wo wäre da Hören von Vorteil auf dem Tennisplatz?
Beim Tennis ist es eigentlich wichtig, beim Schlag, wenn der Ball auf den Schläger trifft, das Geräusch zu hören. Was auf dem Schläger passiert. Treffe ich gut, treffe ich schlecht und wie der Gegner trifft. Beim Tennis ist ja auch gerade das Gleichgewicht wichtig. Mhm. Das ist für die Normalhörenden ziemlich selbstverständlich, aber nicht für mich. Weil durch diese Schnelligkeit, durch die Bewegungen, die ich auf dem Platz mache, wenn ich von einer Ecke in die andere renne, dass ich stabil bleibe. Dafür ist das Gleichgewicht wichtig. Aber in erster Linie, wenn ich den Ball auf dem Schläger nicht höre, ist ein Nachteil. Ich kann halt nicht absehen, wie trifft der Gegner. Trifft er mit einem Topspin? Ist es ein Slice? Und ich muss dementsprechend viel mehr visuell arbeiten.
Vor allem, Sie müssen ja Ihre Hightech-Hörgeräte rausnehmen für die gehörlosen Turniere. Dann ist völlige Stille. Und ich rede mit einer x-fachen deutschen Meisterin, einer Europameisterin, einer Vize-Weltmeisterin im Einzel. Und doch kennt kaum einer ihren Namen. Sagen Sie, Mai, das ist halt so, oder ärgert sie es?
Sagen wir mal so, ich finde, es ist meinetwegen nicht so schlimm, wenn mich nicht jeder kennt. Ich finde es schade für uns Gehörlosen. Tennisspieler, Sportler, für die Gemeinschaft. Wir sind genauso Sportler. Wenn ich mich jetzt als Beispiel nehme, ich habe auch bei Olympia mitgespielt, Weltmeisterschaft, und ich war genauso überall wie die Hörenden. Aber der Gehörlosensport wird noch nicht so beachtet.
Sie würden sich vermutlich sehr freuen, wenn eine Gehörlose von der Sendung erfährt, wie auch immer, und von diesem Sport, oder? Das wäre schon was.
Das wäre super, ja.
Allerdings erfährt sie dann auch, dass selbst die Vize-Weltmeisterin nach manchen Turnieren ein Minus auf dem Konto hat.
Genau, das ist, denke ich mal, das Dilemma aller Tennisspieler.
Naja, nicht von Nadal und Djokovic.
Ja, gut, außer Nadal und Djokovic. Das Schwierige ist, Tennis ist sowieso ein sehr teurer Sport. Hallenkosten, die Turnierreisen. Und dann muss man natürlich noch gewinnen, damit man Preisgeld oder eben ein bisschen mehr auf dem Konto hat. Das ist schwierig, ja.
Wir steigen jetzt mal ein mit einem Stück von Philippe Poisel. Titel: Wer braucht schon Worte? Sie runzeln die Stirn, ja, es klingt respektlos und schräg bei unserem Thema, aber ich petze deswegen gleich, wie es weitergeht. Wenn er küssen kann, riechen kann, die Hände zum Fühlen hat.
Ich war noch nie bei dir, in deiner Stadt am baltischen Meer. Und du warst noch nie bei mir. Wer braucht schon Worte, wenn er küssen kann? Wer braucht schon Worte, wenn er Augen hat zu sehen? Wer braucht schon Worte, wenn er riechen kann? Wer braucht schon Worte, wenn er Hände hat, wenn er Hände hat?
Bayern 2, 1:1, der Talk, und mir gegenüber die gehörlose Tennis-Vize-Weltmeisterin Heike Albrecht Schröder, die mir sehr konzentriert auf den Mund schaut, von den Lippen liest. Wir haben gerade ein Stück gehört, da kann man drüber streiten, weil der spricht und singt lupenrein und hört auch gut. Tanzen zur Musik, geht es eigentlich für Sie?
Tanzen geht immer, würde ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich würden Sie aber merken, dass ich total verkehrt tanze.
Nicht auf den Takt, oder?
Überhaupt nicht. Wir mussten in der Schule Walzer und sowas lernen und meine Lehrerin hatte sehr viel Erbarmen mit mir, weil wenn ich mich auf das Hören konzentriere, dann muss ich mich auf das Hören konzentrieren und kann nicht nebenbei noch was anderes machen. Also es macht Spaß, mir zuzuschauen, wenn ich tanze, aber es ist falsch.
In Wacken wäre es leichter für Sie bei Heavy Metal.
Keine Ahnung.
Das über 100 Dezibel, weil ich irgendwo gesehen habe, so ab 110 Dezibel, da reden wir allerdings schon fast über einen Flugzeugstart, da kommt auch ohne Hörgerät bei Ihnen was an.
Genau, also ich höre auch erst ab 90 bis 110 Dezibel, so dazwischen, wo ich ohne Hörgeräte die Geräusche wahrnehme, wo wahrscheinlich andere Menschen gar nichts mehr verstehen. Weil man sagt auch, ab 130 Dezibel ist schon Schmerzgrenze.
Ja.
Wo auch bei Normalhörenden der Tinnitus platzt. Also können Sie sich vorstellen,
was für ein Schalldruck da sein muss, genau, wenn die Hörgeräte draußen sind. Gibt es denn irgendeinen Vorteil auf dem Tennisplatz, eventuell nichts zu hören?
Gibt es. Zum Beispiel, ich kann mich sehr gut in eine Art Tunnel versetzen. Dadurch, dass ich nichts höre, nehme ich auch die Geräusche außerhalb vom Platz nicht wahr.
Also alle Zwischenrufe.
Zwischenrufe, Publikum. Hundebellen, Schlägerschmeißen, Schreien auf dem Nebenplatz, das nehme ich alles nicht wahr. Und dadurch kann ich mich viel besser auch auf den Ball und auf meinen eigenen Gegner fokussieren. Wiederum kann damit natürlich ein Nachteil verbunden sein, wenn ich mich nicht gut genug konzentriere, dass ich visuell mehr wahrnehme. Dass ich dann praktisch 180 Grad auf alles schaue, weil mir eben die Geräusche dann fehlen. Das ist Übung und ich glaube, das ist das auch, warum ich, finde ich jetzt, gut Tennis spiele.
Na, gut ist untertrieben. X-fache deutsche Meisterin und Europameisterin, die den Tunnelblick hat und braucht, aber Sie haben wohl auch mal gesagt, man ermüdet dann schon schneller. Sie sind platt nach so einem Turnier, wo Sie ausschließlich über die Optik funktionieren.
Genau, das ist aber sowohl auf dem Tennisplatz ein kleiner Nachteil, als auch neben dem Tennisplatz im Alltag. Dadurch, dass ich alles visuell mache und jetzt auch bei Ihnen auf die Lippen so extrem starre, dass ich danach schon eine gewisse Pause brauche, wo ich mich nicht konzentrieren muss. Es ist Übungssache, aber ich muss mich jeden Tag aufs Neue konzentrieren.
Ich glaube, jedem dämmert, was er an seinen Ohren hat, wenn er ans Räumliche denkt, an Ballpässe, an Wagen, der an der Kreuzung vorbeirauscht. Bei Ihnen ganz simpel, wenn jetzt geschrien wird, Ball im Aus oder 0,15, das erreicht Sie ja alles gar nicht. Wie läuft denn das dann auf dem Platz?
Ich zähle immer selber laut mit. Ich sage auch meiner Gegnerin immer, entschuldige, ich höre nichts. Ich zähle immer laut mit. Und bei den gehörlosen Wettkämpfen kommunizieren wir über Handzeichen. Sowohl zählweise als auch, wenn die Bälle aus sind. Und wenn der Ball zum Beispiel beim Aufschlag das Netz berührt. Wir sind dann so fokussiert im Tunnelblick, dass wir weiterspielen. Dann wirft er meistens auch einen Ball rein. Damit wir eben signalisiert kriegen, war ein Netzroller.
Und weil Sie es vorhin gestreift haben, also Hören und Gleichgewicht sind ja verbunden. Nicht falsch verstehe, ich denke gerade meine Mutter, die hatte nach einer schweren Grippe, da waren die Gehörhärchen, gibt es Härchen im Ohr, abgestorben. Und der war fortan schwindelig ohne Ende. Und Sie gleichen das aber irgendwie aus, dass das Gehör nicht helfen kann beim Gleichgewichtssinn?
Das Gleichgewichtsorgan im Ohr kann man trainieren. Manche haben aber auch das Glück, dass es intakt ist. Das ist bei jedem unterschiedlich und bei mir war es relativ intakt. Mhm. Ich musste trotzdem viel trainieren, aber dadurch, dass ich es geliebt habe, schon immer Sport zu treiben, schwimmen, ich habe auch mal mit Karate probiert, Skifahren und eben Tennis, meine Hauptsportart, habe ich das früh so simpel nebenbei geübt.
Ja, toll. Und auf dem Platz wahrscheinlich erstmal gar nicht auffällig, oder? Ist gut und schlecht, dass die Behinderung erstmal gar nicht wahrgenommen wird. Wenn Sie einen Platz betreten, was soll ich wissen, ob Sie hören oder nicht?
Ja, das stimmt. So kann man das sagen, ja. Es wird nicht wahrgenommen, meistens erst in dem Moment, wenn ich es sage oder wenn man meine Hörgeräte sieht. Der schlimmste Fall ist, wenn ich mich umdrehe und jemand bzw. mein Gegner spricht mit mir und ich reagiere überhaupt nicht. Dann kann es wahrscheinlich schon mal passieren, dass der ein oder andere denkt, boah, was ist das jetzt für eine eingebildete
Tussi.
Ja, ich wollte das Wort jetzt nicht aussprechen, aber ja, stimmt.
Zicke, kann man auch gut von den Lippen ablesen.
Wenn man es lieb formuliert, ja.
Ich habe durch Sie auch erstmals den Begriff gelernt, hörende Turniere.
Ja.
Und bei den gehörlosen Wettkämpfen, da müssen Sie die geliebten Hörgeräte rausnehmen.
Genau. Es gibt nicht zu viele gehörlose Turniere im Jahr. Und nach kommen auch die Grand Slams dazu. Mhm. Da arbeiten wir alle gemeinsam noch dran. Und ich kann aber nicht, um zu trainieren auch, um Matchpraxis zu sammeln, um mich weiterzubilden im Tennis, kann ich nicht nur damit spielen, sondern spiele auch hörende Turniere. Und da gibt es natürlich viel mehr. Und ich habe auch, als ich jünger war, ich wollte in erster Linie immer bei den Hörenden auch weiterkommen und auch da professionell durchstarten. Ich habe beides parallel gemacht.
Mit Erfolg.
Ich mache es heute immer noch.
Sind bei den hörenden Damen in der Bayernliga. Ganz einfach, weil es gar nicht so viel Gehörlose gibt, mit denen man sich messen kann. Im Großraum München wird es nicht allzu viele geben. Wie es dazu kam und vor allem, dass sie sich so toll ausdrücken können, weil jeder kennt vielleicht jemanden, der Mühe hat mit dem Artikulieren, wenn er sich selber nicht hört. Also es gibt viele Gehörlose, die wirklich hart an der Unverständlichkeit sind. Wie es bei Ihnen so toll wurde, da reden wir nach der nächsten Musik drüber.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Heike Albrecht Schröder. Lernte Sprechen mit Luftballons.
Sie konnten es gerade nicht hören, ein Klangelement. Sie konnten keine Lippen lesen gerade eben beim Klangelement. Es hat gesagt, Ihr Name und lernte Sprechen mit Luftballons.
Das stimmt, teilweise ja.
Aber wie kann ich mir das vorstellen bei einem Kleinkind?
Das können Sie sogar selber ausprobieren zu Hause. Die Luftballons, wenn sie aufgeblasen werden und man macht in dem Raum, wo man ist, mit dem Luftballon Geräusche, dann vibriert der Luftballon.
Also ich halte ihn mir an die Backe, oder?
Ich halte ihn einfach in den Händen. Und durch die Vibration nehme ich wahr, okay, ist es eine starke Vibration, ist es ein tiefer Ton? Ist es eine leichte Vibration, ist es ein höherer Ton?
Oder laut leise.
Ja.
Das heißt aber auch, dass Ihre Fingerspitzen noch eine andere Gefühligkeit haben als meine.
Genau, ja. Es ist genau wie bei einer blinden Person, die besser hört, kleine Feinheiten im Hören besser aufmachen kann und mehr Gefühl hat, habe ich das Visuelle ausgeprägter und mein Gefühl. Da greife ich auch beim Tennis, beim Treffpunkt immer zurück. Durch das Gefühl weiß ich genau, wie ich treffe. Ob ich gut getroffen habe, habe ich sauber in der Mitte getroffen oder war der Ball Katastrophe?
Sie spüren es in der hundertstel Sekunde am Schläger. Jetzt reisen wir mal zurück, ganz zurück. Geboren März 91 zwischen Köln und Aachen in einem Dorf bei Düren. Sie nicken, will jetzt auch gar nicht überdeutlich artikulieren. Wann wurde denn den Eltern klar, das Kind hört nichts?
Das ist eine sehr interessante Geschichte. Meine Mutter hat sehr früh verstanden, dass mit mir etwas nicht stimmt. Das fing an 5-6 Monate nach meiner Geburt. Ich darf das auch sagen, meine Mutter ist einverstanden damit. Sie hat mich mit ihren Schäferhunden verglichen. Weil meine Eltern haben früher Schäferhunde gezüchtet und da haben sie auch bei den Welpen immer beobachtet. Wie verhalten sie sich? Sind sie krank? Und so weiter. Und genauso hat sie mich auch beobachtet. Und ganz, ganz einfaches Beispiel war dann, dass meiner Mutter beim Spülmaschinenausräumen ein großer Topf auf den Boden gefallen ist. Und ich war im gleichen Raum auf dem Boden, habe da gesessen und habe gespielt. Und jedes andere Kind hätte sich erschrocken umgedreht und hätte eventuell geweint. Und ich habe munter weiter gebrabbelt und gespielt, da gelegen. Ich weiß es jetzt nicht mehr, aber das war für meine Mutter so ein Zeichen, mit meinem Kind stimmt etwas nicht. Ab da war es eine etwas längere Geschichte, bis ich die ersten Hörgeräte bekam. Weil, auch interessant, wenn wir zum Arzt gegangen sind, hat der Arzt immer gesagt, nein, Ihr Kind hört ganz normal.
Wie bitte?
Genau, das Problem ist, ich bin jetzt 33, deswegen vor 33 Jahren war die Technik auch noch nicht so weit entwickelt wie heute. Da hat der Arzt häufig den Test mit so kleinen Glöckchen gemacht. Ja. Und zwar stand der Arzt hinter mir. Und hat dann immer geklingelt, seitlich. Und meine Mutter stand vor mir und hat da hingeschaut. Und dadurch, dass ich nichts gehört habe, habe ich sofort mit meinen Augen meine Mutter beobachtet. Und wenn sie darüber geschaut hat, habe ich mich umgedreht. Und dadurch war für den Arzt auch die Bestätigung, Ihr Kind hört. Dann waren wir wieder bei einem anderen Arzt und er hat gesagt, bitte schauen Sie Ihre Tochter nur an. Sie schauen nirgendwo anders hin, nur ihre Tochter an. Und dann hat er angefangen zu klatschen, Geräusche zu machen und ich habe gar nicht reagiert. Und da hat er gesagt, ihre Tochter hört gar nichts. Und ab da ging das dann los, auch mit Hirnstammaudiometrie, Test und, wo sie dann festgestellt haben, ja, gehörlos.
Die Ursache wurde nie gefunden.
Was genau, warum ich gehörlos bin, vermuten wir. Ich denke es mir auch, ich hatte während der Geburt die Nabelschnur um den Hals. Dementsprechend auch Sauerstoffmangel. Und man sagt, desto länger der Sauerstoffmangel andauert, desto höher ist die Behinderung. Dieser Hörschaden ist dabei die kleinste Behinderung, würde ich jetzt mal so formulieren. Finde ich auch, stimmt auch. Danach kommt Sehbehinderung und ich glaube körperlich, geistig. Also so genau weiß ich die Reihenfolge nicht, aber der Hörschaden ist dabei die kleinste Behinderung.
Ich kenne zugegebenermaßen wenig Gehörlose. Aber ich habe keinen erlebt, der so gut spricht wie Sie. Ist das ein Naturgeschenk? Haben Sie da Stunden um Stunden mit verbracht? Hatten Sie eine tolle Förderung?
Im Grunde alles von dem, was Sie gerade gesagt haben, es ist ein Naturgeschenk teilweise, dass ich das so lernen durfte. Ich habe das vor allem meiner Mutter zu verdanken, weil sie hat ihren Job aufgegeben und hat nur noch 10 Stunden oder die Woche gearbeitet, um sich wirklich mir und meiner Förderung, der Lautsprachförderung, zu widmen. Ich war in der Frühförderung. Da muss ich auch so sagen, damals der Kindergarten in Aachen, wo ich war, der Gehörlosenkindergarten, sie haben meiner Mutter auch sehr gut darin unterstützt, den richtigen Weg zu finden.
Jetzt frage ich nur kurz dazwischen, den Papa gibt es schon auch irgendwo.
Ja, natürlich, den Papa gibt es auch. Der Papa, der ist später wichtig beim Tennis, sage ich jetzt mal so.
Okay, der Mann fürs Grobe, für den Sport. Aber konnten Sie denn dann, in eine reguläre Schule?
Dadurch, dass ich lautsprachlich aufgewachsen bin, weil die Frühförderung auch so meinen Eltern gesagt hat, bitte keine Gebärdensprache lernen, damit das Kind sich zwingt, auch die Lautsprache zu erlernen, hatte ich dann nachher auch die Möglichkeit, auf eine normale hörende Schule zu gehen. Und wieder ein Wink des Schicksals, wieder Glück. Eine sehr gute Freundin von meiner Mutter war Grundschullehrerin und kannte mich gut. Ihre Tochter war meine Freundin beim Tennis und dadurch hatte ich die Möglichkeit, da auch mitzukommen und auch alles zu verstehen und auch zu lernen.
Aber da sind doch alle nicht so drauf fokussiert, dass sie ihnen immer den Blick zuwenden, dass sie immer von deren Lippen ablesen können. Die Lehrerin sagt was im Weggehen, dreht sich auch mal zur Tafel. Die Mitschüler funktionieren doch nicht alle so. Und das hat geklappt.
Ich würde es jetzt auch mal so formulieren. Auf der anderen Seite, der ein oder andere hörende Schüler hört auch nicht zu. Und ich habe die Schule trotzdem, sage ich jetzt mal so. Aber ja, es hat trotzdem geklappt. Meine Lehrer an der Gesamtschule, sie waren wirklich sehr aufgeschlossen. Das war wirklich eine Schule, wo man das Thema Inklusion, sie sollten einen Preis kriegen, wenn ich das so formulieren könnte.
Das hören die sicher gern. Und die Mitschüler auch? Haben Sie da eine Clique gefunden oder bleibt man da besonders an der Seite?
Gut, ich war schon immer ein bisschen besonders, weil ich eben nicht immer alles mitbekommen habe. Aber nicht nur wegen der Gehörlosigkeit, sondern auch eben wegen dem Sport. Dadurch, dass ich sehr viel Tennis gespielt habe, ich bin immer direkt nach der Schule von meiner Mutter abgeholt worden, bin ins Training gefahren. Und während die Mitschüler gesagt haben, so, wir gehen in die Stadt, wir gehen shoppen, wir gehen ins Kino oder Party. Wir machen Party, hat mich das eigentlich nie interessiert, weil für mich der Tennissport immer an erster Stelle stand.
Was hat Ihnen das so sehr gegeben?
Das Tennis ist wie in einer Beziehung. Es war irgendwie Liebe auf den ersten Blick und ich bin bis heute mit dem Tennissport in einer Beziehung. Man weiß in einer Beziehung auch nicht, warum sich das ergeben hat, oder?
Mhm.
Genau, so ist es auch.
Sie hatten natürlich den Wunsch, wie viele Teenager, mal davon zu leben, Profi zu werden. Aber Plan B, Tierärztin, wäre es auch gewesen?
Ja, das war immer früher als Kind, Jugendlicher mein Wunsch, weil wir mit Tieren groß geworden sind, mit Hunden. Aber jetzt, vor ein paar Monaten mein Hund einen Bandscheibenvorfall hatte und ich sehr häufig in die Tierklinik musste, habe ich mir schon gedacht, wenn ich als Tierarzt da stehe und um das Leben von einem Hund kämpfen muss oder von einem Tier, das geht einem schon sehr ans Herz. Heute würde ich mich, wenn ich jung wäre, würde ich mich dann anders entscheiden.
Mhm. Und wahrscheinlich ist es auch da von großem Vorteil zu hören, wie das Tier atmet, welche Laute es von sich gibt. Weil Sie es gerade gesagt haben, Bandscheibenvorfall beim Hund. Ich bin gestolpert in der Vorbereitung. Sie hatten Bandscheibenvorfall während dem Abi. In dem Alter, was war denn da los?
Ich habe sogar schon 2 gehabt. Leider. Genau, das war in den jungen Jahren, als ich 18 war, habe ich den ersten Bandscheibenvorfall gehabt durch das Tennis, eben weil wir sehr früh sehr viel trainiert haben. Heutzutage wird da ein bisschen mehr drauf geachtet, aber damals war das noch nicht so. Desto früher du besser bist, desto besser. Also früher war ja Steffi Graf, Boris Becker mit 16 Jahren waren sie ja schon in Wimbledon. Heutzutage ist es anders. Heute wird mehr auf den Körper geschaut. Die Kinder müssen erst wachsen.
Mhm.
Der jetzt muss abgeschlossen sein. Und das war damals bei uns nicht. Und dementsprechend, mein Körper hat es nicht geschafft. Und
hier spricht auch eine Pädagogin. Das sind Sie auch noch später geworden, die sich um den Nachwuchs kümmert. Bayern 2, 1:1 der Talk. Und bei mir ist Heike Albrecht Schröder, Tennisspielerin, gehörlos, könnte man sagen, könnte man auch mal weglassen. Und nach dem Abitur hatten Sie eigentlich das Ziel Tennisprofi. Wie nah waren Sie dran?
Es ist schwierig zu sagen. es gibt sehr viele gute Tennisspieler. Ich war auch eine sehr gute Tennisspielerin. Der Sprung in die Profikarriere hängt wirklich ganz am Seidenfaden. Nummer eins ist der Körper. In dem Moment, wenn man die ein oder andere Verletzung kriegt, wird man wieder zurückgeworfen. Man muss wieder neu sich hocharbeiten.
Aber grundsätzlich, wenn ich zuschaue bei den sogenannten Hörenden oder den Gehörlosen, wenn es Richtung Grand Slam geht, das ist ähnlich?
Vom Niveau ist es bei den Hörenden etwas höher, weil da auch viel mehr Spieler sind, die sie untereinander bekämpfen. Bei den Gehörlosen sind wir nicht so viele Spieler. Das Niveau ist auch sehr hoch, aber wie gesagt, dadurch, dass wir nicht so viele sind, bin ich relativ weit oben.
Vize-Weltmeisterin, ja, darf auch stolz drauf sein. Und gleichwohl haben sie dann geahnt, da ganz und gar drauf zu setzen, das ist schwierig. Und haben dann ein Studium angefangen, Hörgeschädigtenpädagogik und Psychologie. Das hätte dann auch der Beruf werden können. Es wird dann aber Trainerin.
Ja, ich bin Tennistrainerin und ich arbeite mittlerweile auch im hörgeschädigten Bereich.
Dann ist es vermutlich ein Vor- und ein Nachteil, es selber zu durchleben, oder? Wenn Sie sagen, hörgeschädigten Pädagogin, Sie wissen genau, wovon Sie reden und wie es im Gegenüber aussieht.
Genau.
Aber Sie haben auch nie erlebt, wie es ist, klar zu hören.
Genau. Ich muss wohl zugeben, ich bräuchte das auch heute nicht mehr. Auch in den jugendlichen Jahren habe ich gedacht, wenn ich wiedergeboren werden würde, würde ich genauso wie jetzt mit dieser Hörschädigung auch leben wollen, weil ich es gar nicht anders kenne. Ich bin damit aufgewachsen, ich bin zu dieser Persönlichkeit geworden, die ich heutzutage bin. Ich bin im Sport sehr erfolgreich geworden. Mhm. Wer weiß, ob ich das sonst auch gewesen wäre. Von daher, ich möchte mich nicht beklagen.
Januar 23 war es soweit. Grand Slam der Gehörlosen in Melbourne. Sie sind 31, steigen ins Flugzeug als Weltranglisten-Erste. Mit welchem Bauchgefühl damals?
Gott sei Dank entkomme ich dem Winter. Nein, also ich habe mich sehr gefreut, weil ich war schon einmal in Australien mit 13 und habe dort als Zuschauerin bei den Australian Open, war ich auf der Anlage und da habe ich schon begriffen, dass es das schönste Grand Slam von allen vier ist und dass ich die Möglichkeit hatte, da überhaupt hinzufliegen und mitzuspielen, dabei zu sein. Alleine schon dabei sein, war für mich schon eine Ehre.
Und das war auch rührend, dass Ihr Verein zusammengelegt hat, der TSC Blutenburg, glaube ich.
Genau, Australien ist nicht ohne, der Flug kostet, der Trainer war dabei, wir brauchten Physio, weil wenn ich da ankomme und verletze mich und nicht mitspielen kann, das wäre traurig. Und ich und der Urs Breitenberger, mein Mitpartner bei den gehörigen Wettkämpfen immer, wir haben dann uns zusammengesetzt mit den Trainern und gesagt, okay, wir müssen uns Unterstützung suchen, weil wir können das nicht bezahlen sonst. Und ich muss sagen, Blutenburg, TSC Blutenburg, es ist mein ehemaliger Verein, ich spiele jetzt für Garching, aber trotzdem, der TSC Blutenburg hat in dem Punkt für mich etwas ganz, ganz Tolles getan, wo ich ihm auch bis heute dankbar bin.
Aber es ist bitter schön. Sie sind in der höchsten Liga angelangt. Wir reden über Weltmeisterschaften letztlich auch. Und Sie müssen das Geld zusammenkratzen und hoffen, dass Sie nicht mit einem riesen Minus aus solchen Turnieren nach Hause fliegen.
Genau, das ist bis heute immer noch ein Thema, was jetzt wahrscheinlich auch nochmal hoffentlich, hoffe ich jedenfalls, verstärkt ist durch die Situation in Paris bei Olympia, Paralympics.
Da würden Sie gerne hin.
Ja, da würde ich sowieso sehr gerne hin, dass wir bei den Paralympics auch...
Noch ist Tennis nicht dabei für die Gehörlosen.
Ich weiß auch nicht, ob das jemals passieren wird. Ich werde dafür kämpfen und auch andere gehörlose Sportler kämpfen dafür. Das wäre gerade für den gehörlosen Sport... Auch für den Nachwuchssport enorm wichtig.
Und auch für die Zuschauer sind doch ansprechende Matches,
genau, oder? Genau, vor allem auch für die Medien. Dass wir einfach, wir als gehörlosen Sportler präsenter sind, dass wir auch da sind. Wie gesagt, ich habe erst mit 11 Jahren erfahren, dass es den gehörlosen Tennis gibt. Ich habe das vorher nie gewusst. Das Thema Paralympics, das kannten wir natürlich schon. Und das ist das, was traurig ist. Warum ich es wichtig finden würde, wenn wir zusammengeschlossen werden, dass wir auch sichtbar sind, weil die Gehörlosigkeit ist keine sichtbare Behinderung.
Ja, deswegen sind Sie auch gern gekommen in die Stunde, in der Hoffnung, es erreicht jemand da draußen.
Genau, ich hoffe es sehr. Es liegt natürlich auch häufig an den internationalen Verbänden.
Und an den Eltern, die vielleicht gar nicht wissen, dass das möglich wäre für ihr Kind. Ich frage mich gerade nur am Rande des Turniers, wenn Applaus aufbrandet beim gehörlosen Tennis, was machen die Leute dann? Klatschen die?
Sie klatschen nicht, sondern sie wedeln praktisch mit den Händen in
sie
der Luft.
Beide ich weiß nicht, wie hoch und
genau, sie drehen die Hände drehen in der die. Luft so, weil das sichtbar ist. Das Klatschen würden wir, wenn wir die Hörgeräte aus haben, nicht hören.
Also wenn Sie dann ins Stadion reinschauen und sehen tausende Hände, die durch die Luft schrauben, das ist für Sie wie eine Welle.
Ganz genau. Ich finde, es ist eigentlich sogar schöner als das Klatschen.
Ja, man ist noch mehr beteiligt dabei.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Heike Albrecht Schröder. Gruso gibt ihr Kraft.
Sie konnten es gerade nicht hören. In der Zuspielung kam, Gruso gibt ihr Kraft. So heißt aber nicht Ihr Mann.
Nein, mein Hund heißt Gruso.
Was ist es für einer?
Das ist eine spanische Rasse. Ich brauche die Rasse jetzt nicht aussprechen. Die würde wahrscheinlich in Deutschland gerade keiner verstehen.
Und was sendet Gruso für Schwingungen? Warum gibt er Kraft?
Die Leute, die jetzt zuhören, sie wüssten jetzt wahrscheinlich schon, was ich sage, dass es einfach mein Baby ist. Er ist oft beim Training dabei. Er ist auch sehr häufig bei den Turnieren dabei. Er schläft in meiner Tennistasche, während ich trainiere.
Ein kleiner Hund.
Manchmal auch, wenn ich Turnier spiele. Wenn mein Mann selber arbeiten muss und keiner kann gerade auf ihn aufpassen, nehme ich ihn kurzerhand mit, frage meine Gegnerin auf dem Platz noch, damit sie vor vollendeten Tatsachen gestellt wird. Du, sorry, ich habe meinen Hund dabei, es geht nicht anders. Kommt in die Tasche und schläft.
Gruso versucht aber nicht, alle Bälle zu fangen.
Das ist der Vorteil, er mag keine Bälle, weil er wurde hin und wieder mal abgeschossen. Also jetzt nicht heftig, aber so, dass er sich gedacht hat, nee, ich halte mich lieber vom Bällen fern.
Der Mann heißt nicht Gruso, sondern
Marius.
Und ist zugleich Ihr Trainer und ein Hörender, sagt man dann, oder?
Genau, ja.
Ist das Kennenlernen und Verlieben da grundsätzlich anders? Frage ich sehr direkt und Sie lachen.
Ich glaube nicht. Das ist genauso wie bei allen anderen. Gut, bei uns war natürlich der Vorteil, ich kann auch sprechen.
Allerdings.
Ja, dadurch war das Kennenlernen wie bei allen anderen. Und wir haben natürlich ein gemeinsames Thema damals gehabt. Wir haben beide am Gardasee als Tennistrainer gearbeitet. Mhm. Und unser Thema ist bis heute auch immer am Esstisch, immer wieder Tennis.
Aufschlag und Ass. Aber Sie haben wohl kurz mal die Sorge gehabt, dass er als Hörender irgendwann genervt sein könnte?
Genau, das vermute ich, ist auch die Sorge vieler Hörgeschädigten, wenn sie mit einem hörenden Partner zusammen sind. Eine Freundin von mir hat das Gleiche, lustigerweise, weil man denkt ja doch, wenn man mit Freunden von dem Partner zusammen essen geht oder an einem runden Tisch sitzt, man kriegt nicht alles mit. Ich kann mich mit einer Person unterhalten, wie wir jetzt, gegenüber, aber sobald mehrere gleichzeitig sprechen, wird es schwieriger.
Ja.
Was dazu führen könnte auch, dass man schon mal sagt, nee, ich bleibe zu Hause, geh du alleine.
Und oder es wird irgendwo gelacht und man weiß nicht warum.
Genau, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Auch da habe ich Glück gehabt, Freunde von meinem Mann, unsere gemeinsamen Freunde mittlerweile, sie finden das alle so toll und binden mich auch in die Gespräche mit ein. Gerade mein Mann hat es verstanden, immer wieder zwischendurch, wenn es um ein Thema geht, mir ein paar Stichpunkte zu geben, worum es geht.
Und er kann auch gebärden?
Ich würde jetzt mal nicht sagen, dass er super perfekt gebärden kann wie wir, aber er bemüht sich.
Als Trainer dann Handzeichen von der Außenlinie. Rufen braucht er ja nichts bei ihm.
Genau, also er mit mir kommuniziert er in Lautsprache, wenn wir trainieren, weil da habe ich die Hörgeräte an. Aber wenn ich sie aushabe bei den gehörlosen Wettkämpfen, dann kommuniziert er mit mir in Handzeichen, die ich auch kenne dann.
Und Sie können auch auf 10 Meter noch Lippen lesen?
Auf 10 Meter Lippen lesen wäre super. Dann brauche ich eine sehr große Lupe. Handzeichen ist auf 10 Meter auf jeden Fall besser.
Und er ist gut im versteinert Schauen.
Ja.
Das habe ich mal gelesen und fand es lustig, weil er wollte sie nicht irritieren. Stirne runzeln, Gestik, Mimik. Also er schaut möglichst unbewegt während des Wettkampfs manchmal.
Das war am Anfang ein bisschen schwierig. Beim ersten Turnier, wo wir auch dann stark aneinander geraten sind, weil jeder hat unbewusst eine Mimik, die er zeigt. Und wir Gehörlose, sie schauen ja auf Mimik und Gestik. Und wenn diese Mimik dann zum Ausdruck kommt, dann interpretiert man natürlich da was rein als Gehörlose. Ist normal. Und dementsprechend musste er wirklich üben, dass er, ich sag jetzt mal, wirklich wie versteinert ist. Ja, wie Sie gesagt haben.
Damit er die Frau nicht aus dem Konzept bringt. Sie haben lange Zeit als Tennislehrerin gearbeitet, 30 Stunden die Woche und nebenher selber noch 10 trainiert. Für die Turniere Urlaub genommen. Wir haben es schon gehört, Sie mussten meistens draufzahlen. Preisgelder kann man vergessen. Heute arbeiten Sie noch 8 Stunden als Trainerin. Ist das der letzte Stand?
Genau. Ich arbeite in der Frühförderung Hören. Wir sind eingegliedert an die Gehörlosenschule in München-Johanneskirchen. Und da arbeite ich mit Kindern von 0 bis 6 Jahren.
Gibt es den Luftballon noch?
Ja. Genau, diesen Luftballon gibt es noch. Ich finde den Job, der passt zu mir super. Wir stellen uns vor, eine Familie bekommt ein Kind. Eine hörende Familie, Oma, Opa, alle sind hörend. Sie bekommen ein Kind und das Kind ist gehörlos. Zum Beispiel, Sie bekommen ein Kind, Sie und Ihre Partnerin bekommen ein Kind, gehörlos. Und Sie haben keine Ahnung, was bedeutet das jetzt? Worauf muss ich achten? Mhm. Was kann ich tun? Da kommen wir als Frühförderin ins Spiel, dass wir dann sie beraten. Ich übe spielerisch mit den Kindern das Hören, Verstehen, Gebärdensprache. Das ist individuell bei jedem Kind. Aber das ist das Prinzip, was ich mache. Und ich finde, das passt auch super zu mir.
Ich habe selten einen Gast gehabt, der so lebendig im Ausdruck war. Also jetzt gehen Sie wirklich über in die Ganzkörperkommunikation. Also Sie nehmen die Hände, nein, ist gut, machen Sie.
Okay.
Das kann man eigentlich nur jedem raten, wenn er sich ausdrückt.
Genau, das ist es. Ich kommuniziere sehr viel mit dem Körper, weil ich auch die Gebärdensprache beherrsche. Und ich glaube, wenn Sie mit Gehörlosen sprechen würden oder sie beobachten würden auch, dann sehen Sie immer viel Bewegung.
Mhm. Viel Lebendigkeit im ja. Ausdruck. Aber leider werden sie nicht so wahrgenommen. Also in Deutschland gibt es rund 80.000 Gehörlose, die aber mit ihrem Lebensthema, das soll jetzt gar nicht mal ein Sprachwitz sein, unerhört bleiben in der Stille, weil die sich nicht einmischen können oder wollen oder sich abgefunden haben, dass es wenige interessiert.
Das ist ein sehr gespaltenes Thema, würde ich sagen. Wir sind auf Gebärdensprachdolmetscher angewiesen, ich auch, wenn viele im Raum sind, wenn viele mitreden. Wir kriegen nicht immer Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung gestellt, weil das teilweise auch teuer ist. Ich persönlich merke zum Beispiel, ich muss mich hier sehr konzentrieren. Wenn Sie mir die Frage stellen, muss ich auch erstmal überlegen. Bei dem einen geht das langsamer, bei dem anderen schneller. Die Gehörlosengemeinschaft möchte auch als eine Gemeinschaft angesehen werden, als eine eigenständige Gemeinschaft. Sie wollen zwar dazugehören, aber sie möchten auch in ihrer eigenen Welt sein. Die Hörenden, da habe ich mit meiner Schwiegermutter auch ein langes Gespräch gehabt, die Hörenden trauen sich oft auch nicht, auf die Gehörlosen zuzugehen, weil sie nicht wissen, wie soll ich da jetzt mit umgehen.
Und ganz viele von denen können auch gut von den Lippen lesen, nur sie könnten sich wahrscheinlich nicht im Dialog so gut ausdrücken dann.
Genau, wobei das ja in der heutigen Zeit überhaupt kein Problem wäre. Man könnte schreiben über das Handy, das geht so schnell mittlerweile. Man könnte in der Mitte einen Weg finden. Was ganz toll wäre, wenn es an den hörenden Schulen oder Kindergärten von klein auf Gebärdensprachkurse gibt.
Ich glaube, da wären die dabei. Das ich glaube, wäre eine Schau im wahrsten Sinne.
Weil alle finden diese Sprache toll. Wahrscheinlich sogar besser als Französisch und Spanisch und was weiß ich. Und diese Sprache begeistert sogar Hörende. Aber gerade der Punkt, dass Hörende nicht auf die Gehörlosen zügeln wollen, aber die Gehörlosen auch nicht auf die Hörenden zügeln wollen, das ist das Thema, warum wir wahrscheinlich auch nicht ganz beachtet werden. Ich hoffe, das bessert sich jetzt, weil vor einer Woche ungefähr war im Fernsehen im Bundestag Heike Heubach.
Stimmt.
Von der SPD. Und die ganze Gehörlosenwelt war in Aufruhr. Das war toll. Ich musste keinen Untertitel anschalten. Ich konnte direkt die Heike anschauen, wie sie gebärdet.
Und ich habe zugehört, was die Dolmetscherin sagt. Was ja. sie da zeigt. Es lief mal andersrum. Das war.
Genau. Und so ist es für uns immer. So müssen Sie sich das vorstellen. Aber das ist vielleicht schon mal ein erster Schritt. Wer weiß. Wer weiß, was kommt.
Vielleicht auch diese Stunde, die mehr Verständnis weckt. Jetzt müssen Sie sich nur noch eine Minute auf meine Lippen konzentrieren. Dann haben Sie es geschafft. Sie sind jetzt 33. Wohin soll es noch gehen, die Reise? Sportlich noch wohin oder war es das?
So schnell war es das nicht. Im Januar geht es nach Australien, noch einmal zu dem Grand Slam. Aber der absolute Höhepunkt nächstes Jahr wird die Olympischen Spiele der Gehörlosen in Tokio, Japan.
Sind das die Deaflympics?
Ganz genau, die Deaflympics, auf Englisch Deaflympics, ja.
Die Taublympics. Wie schön, dass Sie da waren und sich so toll ausdrücken konnten.
Dankeschön, hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Das Gespräch mit Heike Albrecht Schröder finden Sie derzeit in unserer ARD-Audiothek. Und dort auch unseren preisgekrönten Podcast Radio Wissen.